Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Viertelstunde, die sich heute beschäftigen wird mit etwas, was ich einfach so ein bisschen in meiner Freizeit gespielt habe. Ein bisschen ist gut. Etwa 25, 30 Stunden oder so in den letzten Wochen habe ich reingesteckt in das Remake von Final Fantasy XII, beziehungsweise das Remaster namens The Zodiac Age, das es sowohl für die PS4 gibt, als auch auf Steam für den PC. Und da dachte ich mir, da mache ich eine Viertelstunde. Stunde dazu und rede ein bisschen über dieses Remaster und reden werde ich darüber mit dem André Peschke. Hallo André.
Jesus, warum ist meine erste Frage. Ich habe immer gehört, Final Fantasy XII, ja, ist das rothaarige Stiefkind unter den Final Fantasies. Alle finden es doof, das Kampfsystem war scheiße und so weiter. Ich habe selber nie gespielt, glaube ich, oder wenn, dann nur super kurz. Aber alles, was ich immer gehört habe, war so, ja, Final Fantasy XII.
Genau aus dem Grund übrigens. Denn ich habe damals Final Fantasy XII mir ebenfalls zum Release gekauft. Besser gesagt, ich habe mir wegen Final Fantasy XII eine PS2 damals gekauft, denn das kam in Europa Anfang 2007 auf den Markt. Das war mein Kaufgrund für eine PS2 und ich kann mich noch dran erinnern, auch für mich war es das rothaarige Stiefkind. Ich habe es etwa in der Mitte enerviert beiseite gelegt, etwa zur Spielmitte und seitdem auch nie wieder in irgendeiner Form angerührt. Und jetzt kam das Remaster, das gibt's für PS4 ja schon ein bisschen länger, für PC jetzt Anfang des Jahres erschienen. Ich habe es allerdings auf der PS4 gespielt und habe gedacht, gib doch Final Fantasy 12 nochmal eine Chance. Du kannst dich kaum noch dran erinnern, weil es eins der Final Fantasies ist, die ich einmal angespielt und dann sofort weggelegt habe. Und ich war von dem Remaster sehr positiv überrascht. Das macht mir tatsächlich immer noch Spaß.
Liegt es daran, dass es jetzt im zweiten Anlauf, vielleicht auch, weil man ja weiß, was man da bekommt und nicht irgendwie entsetzt sein kann, einfach dir den Zugang leichter gemacht hat oder haben sie es irgendwie verändert?
Sie haben das Gameplay sehr, sehr massiv verbessert mit 2, 3 eigentlichen Kleinigkeiten beziehungsweise Dingen, die es tatsächlich schon länger gab, allerdings im Westen nicht vorhanden waren. Und dadurch, dass das Gameplay besser wurde und dass ich es liebe, Spiele, bin ich jetzt auch viel mehr dazu geneigt, weil ich nicht die ganze Zeit von langwierigen Kämpfen und so weiter, wir werden gleich drauf kommen, enerviert bin, mich auch mehr auf Story, Figuren, Charaktere einzulassen, denn das ist tatsächlich auch dort was, was Final Fantasy XII sehr, sehr ungewöhnlich gemacht hat. Das erzählt gerade für Final Fantasy Verhältnisse eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte, auf die man sich einlassen muss, die auch nicht unbedingt perfekt ist. Und wenn da dann natürlich auch noch das Gameplay im Wege steht, das einen die ganze Zeit enerviert, dann führt das sehr wahrscheinlich dazu, hat bei mir dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, diese Kombination will ich nicht weiterspielen. Jetzt funktioniert das deutlich besser. Wollen wir mit der Geschichte anfangen?
Ja, gib mir mal die kürzestmögliche Zusammenfassung einer Prämisse.
Die Prämisse ist prinzipiell, oder der Mittelpunkt der Geschichte, zumindest am Anfang, bildet das Königreich, ein Königreich namens Dalmasca. Das ist ein relativ kleines Königreich, das das Problem besitzt oder das Pech hat, sozusagen zwischen zwei konkurrierenden Imperien zu sitzen, nämlich einmal dem Arcadian Empire und einmal dem Rosarian Empire, die gewissermaßen um die Vorherrschaft auf dieser Welt in einer Art kalten Krieg gegeneinander kämpfen. Und irgendwann hat Arcadia, das wird am Anfang des Spiels thematisiert, in ein bisschen in Rückblenden, hat Arcadia beschlossen, eben dieses kleine Königreich Dalmasca, was da so eine nette strategische Position hat, einfach mal kurz eine Runde zu überrennen und zu annektieren. Und in diesem annektierten Königreich beginnt die Geschichte von Final Fantasy XII. Und was Final Fantasy XII schon damals, jetzt genauso, weil an der Geschichte haben sie nichts geändert, was die relativ gut machen und relativ clever machen, was allerdings vielfach dafür gesorgt hat, dass Spieler diese Geschichte rundheraus abgelehnt haben. Es ist weniger eine Geschichte um irgendein uraltes Böses, was man dann irgendwie besiegen muss, um die Welt zu retten, sondern es ist eine sehr, sehr bodenständige, möchte ich fast schon sagen, Geschichte um Macht und darüber, wie sich Macht am Leben erhält, was so ein bisschen diese Machtstrukturen sind. Es gibt nämlich keinen klassischen Antagonisten während eines Großteils des Spiels. Man beginnt dieses Spiel und man denkt, okay, es gibt dieses böse Imperium Arcadia, die damals Dalmasca besetzt haben. Aber was das Spiel dann häufig tut, ist, es zeigt dir so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, zum Beispiel von dem Arcadian Empire, und du stellst plötzlich fest, die sind vielleicht gar nicht so böse, vielmehr sind sie relativ machthungrig, beziehungsweise der Herrscher ist wiederum gezwungen, kriegerische Dinge zu tun, weil sein Senat Angst vor einem Erstschlag des anderen Imperiums hat und ihn dann mehr oder weniger dazu zwingt, wir müssen die Ersten sein, die losschlagen, also so kalter Kriegsanalogien, die dort drin sind. Weniger jetzt so eine richtige epische Heldengeschichte mit einem großen Bösen, das die Welt vernichten will, sondern eigentlich eine sehr, sehr bodenständige, beinahe teilweise schon banale Geschichte, um eben eine Art Machtvakuum, was dort existiert, und um das Pulverfass, das politische Pulverfass, was daraus sich sozusagen entspringt. Und diese Geschichte haben damals sehr, sehr viele Spieler abgelehnt, die haben die langweilig gefunden, auch weil die Gruppe, die du im Laufe des Spiels Final Fantasy typisch zusammenstellst, also deine Party, mit wo immer wieder neue Leute mal dazukommen, weil die mehr oder weniger auch ein Spielball von unterschiedlichen Machtinteressen sind und sehr, sehr häufig gar keine großartige Wirkmacht entfalten, sondern wie so ein Spielball oder wie so eine Flipperkugel in diesen Machtströmen, so von links nach rechts und so weiter, geflippert werden. Und einerseits ist die Geschichte oder leidet die Geschichte durchaus daran, dass man sich teilweise zu passiv vorkommt. Sie ist typisch Final Fantasy auch viel zu schwurbelig erzählt und viel zu schwurbelig inszeniert. Aber sie hat sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Ansatzpunkte, eben was solche Machtstrukturen angeht, was so eine Tatsache angeht, dass vielleicht auch das, was als erstes als das Böse erscheint, gar nicht so böse ist, im eigentlichen Sinne, wenn man halt mal so hinter die Kulissen guckt. Das macht es sehr, sehr interessant. Es erzählt vielleicht nicht die beste Final Fantasy Geschichte, aber es erzählt eine der interessantesten.
Sagen die Final Fantasy-Spieler waren nicht feinsinnig genug für die differenzierte Darstellung von Final Fantasy XII?
Nein, das wäre jetzt unzulässig, irgendwie zu viele Leute irgendwie in einen Topf geschmissen. Man muss diese Geschichte nicht mögen und wie ich gerade gesagt habe, sie hat auch durchaus das ein oder andere Problem, auch dramaturgischerweise, weil man häufig wirklich da sitzt und sich denkt, warum habe ich jetzt die letzten 10 Stunden irgendwie diese Handlung gemacht, wenn sie doch eh keine Auswirkungen offenbar auf das große Ganze zu haben scheint, was so ein bisschen die Aussage teilweise ist, die dann aber dramaturgisch nicht besonders gut umgesetzt wird. Das hat auch mit dem ersten Charakter, den man spielt, Vaan heißt er, die wahrscheinlich schlechteste Hauptfigur oder die garantiert schlechteste Hauptfigur in der Geschichte der Final Fantasy Spiele. Der ist komplett persönlichkeitsbefreit. Es hat wirklich schon seine Probleme, aber wenn man sich eben drauf einlassen kann und so ein bisschen wie bei Detroit Become Human, da sind sehr viele Elemente drin, die sind einfach interessant und interessant auf eine Weise, wie sie wenige Spiele, gerade Rollenspiele und insbesondere Final Fantasy sonst behandeln.
Okay, ja, das kann man ja, also jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, es würde mich interessieren. Wahrscheinlich spiele ich es, falls ich es jemals anrühren würde, dann und denke mir so, okay, die Präsentation von Final Fantasy ist immer noch nicht so ganz meins. Erzähl mal von diesem Kampfsystem, dass die Menschen einen Eindruck davon bekommen, warum, also ich erinnere mich daran, dass das kritisiert wurde, weil die Leute gesagt haben, jetzt haben sie so ein MMO-Kampfsystem gemacht.
Das haben sie tatsächlich auch gemacht und das Kampfsystem in der westlichen Release-Version, das habe ich damals auch für relativ scheußlich empfunden, weil es unfassbar langatmig war. Und dann, was sie gemacht haben, sie haben sich damals tatsächlich an so gängige MMO-Standards drangetraut. Also du hast eine im Kampf bis zu 3-köpfige Party und du möchtest eigentlich auch so diese heilige Trinität der MMOs abdecken. Also du hättest gerne einen Tank, hättest gerne jemanden, der heilen kann und du hättest gerne jemanden, der sehr, sehr viel Schaden verursacht. Und das ganze MMO-System, das auf dieser heiligen Trinität sozusagen aufbaut, das haben sie dann auch noch verpassiviert, um einfach ein Wort zu erfinden. Denn du steuerst die Figuren im Kampf nicht aktiv, beziehungsweise sehr, sehr schnell schon nicht aktiv, weil das Ganze auf ein sogenanntes Gambit-System aufbaut. Ein Gambit in diesem Spiel ist eine Anweisung, die du der KI gibst, was sie unter einer bestimmten Voraussetzung machen soll. In dem ganzen Spiel gibt es hunderte von verschiedenen Gambits, die du zusammenstellen kannst. Du kannst also beispielsweise sagen, wenn ein Gegner hat 100% seiner Hitpoints, greif ihn an. Das ist zum Beispiel so ein Standard-Tank-Gambit. Du möchtest halt, dass der Tank der Erste ist, der irgendwie, wenn ein neues Monster auftaucht, der das angreift. Oder du kannst sagen, wenn ein Partymitglied nur noch 50% seiner Hitpoints hat, dann zaubere bitte einen Heilzauber. Das sind jetzt so die Standard-Gambits. Und dann kommen im ganzen weiteren Spielverlauf, kommen wirklich hunderte davon zusammen und du schaltest auch immer mehr Gambit-Slots frei, das heißt immer mehr Dinge, die du deinen Figuren dann zuweisen kannst und die reißt du dann über eine Reihenfolge aneinander. Und das ist so ein bisschen was, mich erinnerte das jetzt wieder an Factorio. Das ist so ein bisschen so eine Art strategisches Optimationsspiel hinter den Kulissen. Das heißt, was ist in meiner dreiköpfigen Party, was ist da der effektivste Weg, wie die am schnellsten und am effektivsten Gegner ausschalten können? Jetzt kommen neue Fähigkeiten dazu, die du im weiteren Spielverlauf freischaltest. Es kommen neue Gambits dazu, die du im weiteren Spielverlauf freischaltest. Und sie haben quasi aus dem Kampfsystem, das de facto auf dem Bildschirm sehr passives ist, weil du eigentlich deiner Gruppe nur dabei zuguckst, wie sie tut, was du vorher festgelegt hast, haben sie aber sozusagen hinter den Kulissen so ein strategisches Optimierungsspiel gemacht, das jetzt auch erheblich besser funktioniert als in der Release-Version, weil du viel, viel früher Zugang zu den ganzen Gambits bekommst. In der Release-Version war das so, dass die immer im Laufe des Spiels nach und nach relativ langsam freigeschaltet wurden. Jetzt in dieser Version, in dem Remaster, werden die relativ früh alle freigeschaltet. Das heißt, du kannst jedes Gambit dann in einem Gambit-Laden sozusagen kaufen und kannst schon sehr, sehr früh mit so einer Optimierung deiner Kampfstrategie arbeiten. Und wenn man sich dort reinfuchst in das System, dann entfaltet das tatsächlich so ein bisschen so eine Faszination wie ein Factorio. Jetzt nicht ganz auf dem Niveau selbstverständlich, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen.
Okay. Na dann, ja. Also, weiß nicht, aber ist es dann nicht einfach nur so Menügeklicke?
Doch, aber das ist es bei so Optimierungsspielen häufig. Und dann stellst du im Menü was zusammen, wo du denkst, vielleicht auch jetzt eingestellt auf die Gegner, die du in der jeweiligen Umgebung, in dem jeweiligen Dungeon triffst, wo du dann feststellst, okay, die sind vielleicht häufig jetzt schwach gegenüber Element X und dann stelle ich meinen Schadensmagier jetzt ein bisschen um, sodass der automatisch einen Zauberspruch zaubert, der sich eben auf dieses Element bezieht und so weiter und so fort. Da steckt schon relativ viel strategische Tiefe dahinter, aber sie findet selbstverständlich in Menüs statt und quasi auf dem Kampfbildschirm guckst du dir dann sozusagen an, wie dein Plan funktioniert. Das ist einerseits so ein gewisses Planungsspiel, ein trockenes auf der einen Seite und dann siehst du sozusagen deinen Plan in Action. Und das große Problem der damaligen Release-Version von Final Fantasy XII war, das war langatmig wie die Sau. Denn der eigentliche Kampf, den man dann mehr oder weniger passiv verfolgt, der folgt auch so einer Art Active-Time-Battle, wie man es aus früheren Final Fantasies kennt. Das heißt, bei deinen drei Figuren, so wie bei dem Monster, lädt sich so eine Zeitanzeige auf und wenn die Zeitanzeige voll geladen ist, dann macht der Charakter das, was du ihm sozusagen in dieser spezifischen Situation vorgegeben hast. Und dann füllt sich die Anzeige wieder auf und so weiter und so fort. Und in der Release-Version war das halt langatmig hoch 19. Selbst der 0815-Kampf gegen irgendeinen Wolf irgendwo in der Wildnis hat gefühlt 45 Sekunden oder so gedauert. Und jetzt haben sie dem Remaster eine Zeitbeschleunigungsfunktion spendiert. Das heißt, auf der PlayStation drückst du einfach die rechte Schultertaste und dann läuft es in doppelter Geschwindigkeit. Im Menü kannst du das sogar noch auf eine vierfache Geschwindigkeit umstellen, wenn du das möchtest. Und das nimmt halt den vielen Kämpfen und vor allen Dingen den in der Release-Version vielen langwierigen Kämpfen, nimmt das halt komplett diese Langwierigkeit raus. Das heißt, das ganze Spiel spielt sich viel schneller, viel flüssiger und viel, viel weniger mit banalen, langwierigen Kämpfen, wo man nur davor sitzt und einfach dumm aus der Wäsche guckt.
Okay. Jetzt hast du es 25 Stunden gespielt. Ist das so ein Fall, wo du hast es damals zur Hälfte gespielt und zur Seite gelegt und jetzt hast du es dir neu angeschafft. Wirst du es bis zur Hälfte spielen und wieder zur Seite legen?
Ich bin jetzt ungefähr etwa da, wo ich auch gewesen bin, als ich es beiseite gelegt habe und ich habe tatsächlich noch Lust, es weiterzuspielen und ich werde es jetzt sehr wahrscheinlich auch noch weiterspielen. Allerdings Zeitgründe technisch spiele ich das gerade eher so ein bisschen in Häppchen. Also ich bin jetzt schon seit ein paar Wochen dabei. Das eignet sich auch ganz gut, es so zu spielen. Und ich werde es jetzt tatsächlich weiterspielen, auch weil sie eine andere Sache, auf die wir noch zu sprechen kommen müssen, ebenfalls enorm verbessert haben. Denn, das ist eine ganz witzige Geschichte, in Japan haben sie 2007, also als das Spiel in Europa und der westlichen Welt in seiner Ursprungsfassung rauskam, nochmal eine International Zodiac Edition veröffentlicht, die allerdings nur, wie der Name ja schon sagt, International Edition, die erscheint natürlich nur in Japan. Und was sie dort gemacht haben, ist, sie haben schon einige der Verbesserungen damals in diese PS2 Neuauflage sozusagen gesteckt. Da gab es unter anderem auch schon diese Zeitbeschleunigungsfunktion. Und sie haben das ganze Progressionssystem verändert. Denn das Progressionssystem von Final Fantasy XII, auch das ist eigentlich eine ganz clevere strategische Entscheidung, die sie dort getroffen haben oder die für strategische Entscheidungen auch sorgt. Das ist das sogenannte Lizenzsystem. Das heißt, deine Charaktere steigen ganz normal mit Erfahrungspunkten im Level auf, dann kriegen sie mehr Hitpoints, ein bisschen mehr Hitpoints und ihre Charakterwerte werden ein bisschen höher. Und gleichzeitig hast du ein sogenanntes Lizenzboard, man kennt es in rudimentären Zügen auch schon aus Final Fantasy X, wo du auf so einer Art Schachbrett nach und nach neue Fähigkeiten freischaltest, aber nicht nur Fähigkeiten, also wie neue Zaubersprüche, wie Special Abilities, wie mehr Hitpoints zum Beispiel oder bessere Werte, sondern du schaltest auch die Erlaubnis, sozusagen die Lizenz dafür frei, dass du Ausrüstungsgegenstände benutzen kannst. Das heißt, es kann dir durchaus passieren, dass du in irgendeiner Dungeon-Truhe ein neues Schwert findest, dann feststellst, es kann aber keiner von meinen Leuten ausrüsten, weil er die entsprechende Lizenz noch nicht auf diesem Lizenzboard erworben hat. Was dann dazu führt, dass du relativ häufig vor durchaus strategischen oder taktischen Entscheidungen beim Aufleveln stehst. Hole ich mir jetzt erst die besseren Zaubersprüche oder die Special Abilities? Schalte ich erst bessere Rüstungen frei, erst bessere Waffen? Das ist tatsächlich ein relativ cleveres System. Das Problem, was sie hatten in der Ursprungsversion, war allerdings, dass jeder Charakter, den man im Laufe des Spiels zu seiner Party dazu bekommt, und das sind einige, dass jeder das gleiche Lizenzboard hatte, sich also jeder Charakter im Endeffekt relativ identisch gespielt hat. Und was sie jetzt gemacht haben, was es damals auch schon in dieser International Zodiac Edition gab, Zodiac ist ja das englische Wort für Sternkreiszeichen, sie haben ein Klassensystem eingeführt. Das heißt, im Laufe des Spiels bekommt jeder deiner Figuren zwei Klassen. Das ist so ein bisschen aufgeteilt, also an einem Storypunkt werden die ersten Klassen freigeschaltet, beziehungsweise kannst du dir eine aussuchen und ab einem zweiten Storypunkt kannst du dir eine zweite dazu aussuchen und diese Klassen, also da gibt's dann einen roten Zauberer, einen Schwarzmagier, einen Weißmagier und so weiter, was man aus Final Fantasies kennt und diese Klassen haben jeweils ein eigenes Lizenzbrett, das heißt, du kannst jetzt tatsächlich auch eine sehr diverse Party dir zusammenstellen und eine sehr spezialisierte Party, wo du dann auch durchaus auf die Idee kommen kannst, okay, hier wechsle ich jetzt mal den einen aus, weil hier kann ich jetzt vielleicht den Schwarzmagier nicht gebrauchen, aber hoch da hinten den roten Magier, den ich habe oder den Zeitmagier, den ich habe, der wäre jetzt hier für den Kampf total super. Das sorgt halt wirklich dafür, dass sich das Ganze etwas vielfältiger spielt und dass das ganze Progressionssystem vielfältiger geworden ist.
Okay, es klingt einerseits irgendwie ganz ungewöhnlich und damit ist das, so zumindest aus meiner Sicht, immer automatisch erstmal ganz cool. Auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen speziell, auch so ein bisschen verschwurbelt, also auch so, was so die ganzen Funktionen angeht. Kann man das guten Gewissens einem Menschen empfehlen, dass er sich das auch nochmal zu Gemüte führen soll?
Also wer generell Final Fantasies beziehungsweise japanische Rollenspiele mag, dem würde ich das, insbesondere für die 20 Euro, die die PS4-Fassung derzeit nur noch kostet, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja, es ist ein bisschen speziell. Ja, es ist teilweise ein bisschen verschroben und verschwurbelt. Aber es macht sowohl mechanisch als auch auf erzählerischer Ebene, macht das einfach sehr, sehr viele, sehr, sehr interessante Dinge, sodass ich sagen würde, mit den 20 Euro für die PC-Fassung, für die PS4-Fassung, wenn man grundlegend was mit japanischen Rollenspielen oder mit Final Fantasy anfangen kann, macht man nichts verkehrt, selbst wenn man das genauso wie ich noch als, okay, das war das Final Fantasy, was man vergessen kann, im Hinterkopf hat. Es ist gewiss kein Final Fantasy, das irgendwie Leute anspricht, die sonst mit japanischen Rollenspielen nichts anfangen können. Aber es ist, ich habe jetzt wirklich festgestellt, es ist mit Abstand eins der interessantesten Final Fantasies, wo wirklich viele interessante Aspekte drinstecken. Nicht alle davon funktionieren, aber so als Evolutionsschritt in der Serie alleine ist es schon super interessant. Hm. Und dazu muss man noch sagen, das technische Remaster ist echt sehr, sehr gut gelungen. Also das, man sieht dem Ding zwar an, dass es kein Spiel von 2018 ist, aber sie haben das wirklich, die alte PS2-Optik, sie haben sie wirklich sehr, sehr schön aufgehübscht. Die ganzen Texturen sehen gut aus. Es hat eine ganz schöne Weitsicht für eben das Alter, woher es kommt. Das hat nach wie vor ein richtig schönes Art-Design. Es hat immer noch fantastische Rendersequenzen. Den Soundtrack haben sie auch komplett remastered. Also das kann man auch guten Gewissens heute in dem Remaster noch im Jahre 2018 spielen, ohne dass man irgendwie sagt, huch, oh, mir tun die Augen weh.
Okay. Die totale Craziness ist übrigens, ich habe ja gedacht, dass das so das große, der Rohrkrepierer gewesen wäre unter den Final Fantasies und hatte mir schon vorgenommen zu fragen, ist es das große missverstandene Final Fantasy? Hab dann aber festgestellt, es hat einen Metascore von 92.
Ja, das war wieder so ein typischer Fall damals. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ich habe es mir mehr oder weniger auch gekauft, weil ich in der ganzen Presse damals gelesen habe, das sei das beste Final Fantasy aller Zeiten und unter anderem deshalb habe ich mir dann auch eine PS2 gekauft. Das war eins der ganz wenigen Spiele, die ich überhaupt auf der PS2 gespielt habe. Also bis dahin kam ich nicht auf die Idee, aber neues Final Fantasy, okay, das musste ich jetzt haben, da brauche ich jetzt eine PS2 dafür. Und spätestens für Final Fantasy 12. Und ich habe es echt nicht gut leiden können. Ich habe versucht, es zu mögen und ich konnte es nicht mögen. Und anscheinend ist es sehr, sehr vielen anderen Serienfans auch gegangen, wie mir. Und da gab es schon damals jedenfalls gab es einige und hat man im Netz schon einige Sachen schön nachverfolgen können, wo die Leute gesagt haben, ey, wo holt ihr diese ganzen hohen Wertungen raus? Das schlechteste Final Fantasy aller Zeiten. So weit wäre ich damals nicht gegangen, aber es ist schon ganz interessant, es ist gut gealtert, also in dem Remaster jetzt sozusagen. Also viele der Sachen, die ich damals nicht habe zu schätzen gewusst, die weiß ich jetzt durchaus zu schätzen, weil ich vielleicht auch mit einem etwas anderen Blick einfach drauf gucke und nicht mit dieser riesigen Erwartungshaltung, sondern eher dran gegangen bin mit so einer, naja gut, jetzt bin ich mal interessiert, ich gebe dem nochmal für 20 Euro eine zweite Chance und war echt überrascht, wie gut es mir gefallen hat und wie falsch in Anführungszeichen mein Eindruck von damals war.
Na denn, lieber auf den zweiten Blick, dann würde ich sagen, ja, können Sie ja jetzt noch den Damen und Herren mal wieder, ja, den Mantel und insbesondere den Regenschirm reichen. Bei mir hier schüttet es schon wieder.
Eieieiei, der Peschke wohnt mal wieder im Monsun. Meine Damen und Herren, bevor es dem André Peschke jetzt noch weiter auf den Kopf regnet, bedanke ich mich, dass Sie bei dieser Viertelstunde, die auch beinahe eine Viertelstunde war, zugegen gewesen sind. Wie immer vielen Dank für eure Unterstützung und wir hören uns wieder bei einem unserer anderen ganz, ganz vielen Bäcker-Formate. Bis dahin, machen Sie es gut.